Was war Ihr erstes Handy?
Ein Nokia.
Welche App ist bei Ihnen am häufigsten in Gebrauch?
Outlook.
Oh. Wenn Sie sich was wünschen könnten, welche technologische Superkraft wäre das?
Eine eingebaute KI.
Gut. Haben Sie ein Vorbild aus dem Tech-Bereich, einen Namen, den Sie nennen können?
Elon Musk.
Sehr gut.
Okay. Und was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie das Wort Digitalisierung hören?
Verbesserung von Vorgängen und Prozessen.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Ja, und die Stimme, die wir gerade gehört haben, die gehört zu Hannes Niederhauser. Herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Hallo, hallo.
Ich stelle Sie einmal noch ganz kurz vor, damit wir alle im Bilde sind. Sie haben studiert an der Technischen Uni in Graz, waren dann Managing Partner bei der Technor Apex Company. Ich hoffe, ich habe alles richtig genannt. Dann Januar 99 Chief Executive Officer bei Kontron. Dann wird's interessant, Wechsel zu S&T AG, da 13 Jahre, dann Kontron übernommen, um da dann wieder CEO zu werden. Das so als Kurzform. Ich hoffe, wir haben jetzt alles richtig. Jetzt ist natürlich die große Frage, Kontron, für alle, die es nicht kennen, wer oder was ist das?
Ja, ich muss noch kurz davor schieben. Ich bin ja nun auch schon ein alter Journalistenhase, seit 95 dabei. Und Kontron war mir schon natürlich beim ersten Hören, dachte ich, kenne ich doch irgendwoher, neuer Markt. Waren noch die guten alten Zeiten. Die Firma gibt's immer noch, habe ich mir so gedacht. Aber vielleicht erklären Sie kurz, was ist Kontron? Was macht Kontron?
Kontron macht Maschinen intelligent, also eingebaute Gehirne für Maschinen. Und seit 2011 oder 12 beschäftigen wir uns damit, diese Maschinen zu vernetzen, also große Grids zu machen. Mhm. 2015 hat man dann das Wort Internet of Things erfunden, aber 3-4 Jahre vorher hat Kontron schon Maschinen vernetzt.
Mhm. Wenn wir dann in den Anfangszeiten kurz bleiben mit, man macht Maschinen intelligent, war das dann so eine Vorreiterrolle, die Kontron damals hatte? Also so in den in den 90ern?
Ganz sicher. Kontron war einer der ersten und wir waren damals in diesem Markt, der inzwischen explodiert ist, mit, sagen wir, 2004 oder 2005 Weltmarktführer mit 500 Millionen Euro Umsatz. Also der Markt war noch relativ klein.
Die Maschinen mussten ja erst auch mal selbst digitalisiert werden. Wie ist man denn daran gekommen? Sie zu vernetzen, das ist ja erst der nächste Schritt. Erstmal muss man ja dafür sorgen, dass da irgendwas Sinnvolles überhaupt passiert, oder?
Das ist richtig. In Urzeiten gab es die SPS von Siemens. Das waren so speicherprogrammierbare Steuerungen, heißt das Wort. Mhm. Und die hat nicht eigene Protokolle. Irgendwann kam man darauf, dass das viel besser und billiger ist, wenn man eigentlich Computerderivate verwendet, weil es mehr Software gibt dafür und damit frei programmieren kann. SPS kann man nicht frei programmieren. Das heißt, so im Jahr 2000 kam der Schnitt von diesen Private- oder kundenspezifischen Steuerungen zu Computerderivaten. Was ist der große Unterschied zwischen einem Computer, den wir jetzt vor unserem Bildschirm haben? Alle Maschinen arbeiten in Echtzeit. Hm. Ja, wenn ich einen Schweißroboter habe und ich bewege meine Hand rein, dann muss das Ding stehen bleiben. Oder wir machen zum Beispiel auch selbstfahrende Autos. Nun, wenn ein Kind auf die Straße steigt, muss es stehen bleiben. Also Echtzeit ist der große Unterschied zwischen Menschencomputer und Maschinencomputer.
Vielleicht biegen wir einmal ganz kurz ab, weil da stolpert man sofort drüber. Dann kommen wir wieder mehr zu Kontron. Wenn man so ein bisschen über sie liest, ist dann eine Sache immer, die man dann sehr schnell hört, dass sie sich kein Gehalt zahlen oder ihr höchstes Monatsgehalt, sagen Sie, haben Sie 98 kassiert. Das waren dann so 8.000 Mark und seit mehr als 20 Jahren sind es eben Aktien oder Aktienoptionen.
Ja.
Warum?
Na, es hat sich eigentlich damals gerechnet. Im Jahr 2020 hatte ich 10% an der Firma über Optionen und ich dachte mir, wenn ich ein hohes Gehalt habe, dann wird es versteuert, zahlt man 60% Steuern. So habe ich eine Vorbildwirkung auch auf meine Mitarbeiter. kann sagen, ich verdiene auch nichts. Und am Ende kam dann eigentlich mehr raus, so würde ich es einmal nennen. Mhm. Das passt aber nur, wenn die Aktie nach oben geht. Dann gab es auch
also
einige
doppelter Anreiz, sich anzustrengen. Ne?
Ja, genau.
Nur, dass die Firma dann zwischenzeitlich ja mal eine ziemliche Berg- und Talfahrt hingelegt hat. Das ist dann für das Aktienpaket schwierig.
Das war auch mit unserem Haushaltsbudget dann.
Aber ist das was bei den Mitarbeitern dann gut ankommt? Weil so profitieren sie ja vielleicht dann sehr gut, deuten sie ja auch an. Ne? Also lohnt sich im Zweifel über die Zeit. Aber kommt das erstmal gut an bei ihren Mitarbeitern, dass sie da so unterwegs sind? Und haben die auch Aktienpakete?
Auch Mitarbeiter haben Aktienpakete. Das ist im Jahr 2000 ging ich so weit, dass sogar die Rezeptionistin Aktienpakete bekommen hat. Ich habe aber erkannt, dass das, sagen wir, nur bei den Top 10-20% der Jobs wirklich Sinn macht und Anreizwirkung hat. Aber ja, die haben das und das wirkt auch.
Es macht Kontron ja vor allen Dingen auch so eine Art Betriebssystem für Maschinen. Jetzt mal vielleicht so, ohne jetzt alles aufzuzählen, aber was man vielleicht nicht weiß, wo ist Kontron überall drin? Also ich habe so gelesen, Flugzeuge. Ja, von mir aus auch wahrscheinlich Zahnbürsten, Kaffeemaschinen, also.
Also man müsste die Frage andersrum stellen, wo ist Kontron nicht?
Wo nicht?
Genau. Ich habe mir früher immer den Spaß gemacht, wenn ich durch die Stadt gehe, einfach zu schauen, wo ist Kontron? Und dann sehe ich eine Parkticketing-Maschine, dann sehe ich eine Straßenbahn mal vorbeifahren, dann sehe ich einen, Autos, sagte ich schon, professionelle Baumaschinen. Ja. Im Finanzamt, ganz egal, also in Vending-Maschinen. Es gibt eine Zahl vielleicht, es gibt heute 30 Milliarden vernetzte Maschinen. Mhm. Die stehen 4 Milliarden Menschen, die vernetzt sind, gegenüber. Und dementsprechend gibt es halt sehr viele Anwendungen. Ich kenne eigentlich eine Zahl gibt es vielleicht schon. Wir sind nicht in der Alexa und den billigen Anwendungen, sondern Geräte, die wir steuern, wo das auch kommerziell Sinn macht, kosten 100.000 Euro mehr. Hm. Aber die alle.
Aber das heißt, von den 30 Milliarden Geräten, in wie vielen sind sie dann drin ungefähr?
3%, genau.
Und ist das dann eher Software, also das Betriebssystem, oder hängen sie auch mit Hardware dann da drinne?
Man nennt das Appliance, das ist beides. Das ist eine Mischung zwischen Hard- und Software. Hm. Zum Beispiel ein Apple iPhone wäre auch eine Appliance, weil ohne Software das Ding nicht läuft. Mhm. Und ja, es ist eine Mischung von beiden. Wir haben 70% Software-Ingenieure. Ich bin auch stolz drauf. Die Kontron hat 3600 Ingenieure.
Oh, Sie sind ja selbst auch, glaube ich, einer, ne?
Richtig, der Vorstand ist auch selbst Vorstand. Ich besitze in meinem Haus, wo ich gerade sitze, 360 vernetzte Geräte.
Ach, was gibt's denn da alles? Auch so eine Kaffeemaschine und
natürlich
die Toilette auch vernetzt.
Auch, ja. Da gibt es diese speziellen Toiletten. Ich habe eigentlich alles, was Spaß macht. Und meistens funktioniert es nicht, um ehrlich zu sein.
Ah, das kenne ich, ja. Mhm. Smart Home ist nicht gerade einfach.
Wir bekommen dann ja manchmal so ein kleines Briefing vorab, nur so mit ein paar wichtigen Infos. Und eine Sache, die hier stand, war ein nicht zu hackendes Betriebssystem.
Ja, auf das bin ich sehr stolz.
Das ist aber eine mutige Aussage.
Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich ein Haus nehme als Beispiel, das hat 1000 Türen, dann kann man sehr leicht einbrechen. Wenn es eine Tür hat und das nur mit einem Burggraben, dann ist es halt schwieriger. Ich sage nicht, dass wir besser sind als Microsoft, aber ein Microsoft-Betriebssystem hat halt unendliche Zugänge, die sie einfach von ihrer Funktion her braucht. Und unsere Maschinen brauchen im Prinzip nur einen Zugang und den kann man gut schützen.
Ja gut, aber Vernetzung ist ja auch ein Zustand und da hört man ja immer wieder von das gehackt. Also da kann man sich ja heutzutage, weiß nicht, wie sicher kann man Vernetzung machen?
Ich kenne niemanden, der unsere Kontron US je hacken konnte. Aber nicht, weil wir so toll sind, sondern weil es eben nur eine Tür gibt und es gibt auch nicht tausende Zertifikate. Ja, man kommt nur gerade durch die Tür durch.
Aber sie sind ja auch dann tatsächlich auch teilweise dann in kritischer Infrastruktur unterwegs, ne?
Ausschließlich.
Ja, ausschließlich. Dann müssen wir uns ja alle eigentlich keine Sorgen machen. Warum haben wir denn dann alle Angst vor großen Cyberangriffen und dass wir einen Blackout haben und solche Geschichten?
Weil sie kein Control-OS haben.
Ach so.
Dann sind aber in einigen Krankenhäusern NRW ist Control nicht dabei.
Doch.
Da gab es ja kürzlich massive Einbrüche.
Wir hatten zum Beispiel 50% aller, als Corona das Problem war, diese Respiratoren. Mhm. Da waren die meisten unserer Systeme drin. Wir sind schon viel auch wir haben den ersten selbstgesteuerten Surgery-Maschine mit Medtronics, also ganz ohne Doktor, der schneidet sie auf, ohne dass sie was tun wollen. Wir machen die Züge, Fernsteuerungen, Hochgeschwindigkeit. Wir machen Flugzeuge, Fernsteuerungen.
Aber dann machen Sie mehr, als eingesetzt wird am Ende, ne? Also Fernsteuerungen, oder was meinen Sie jetzt konkret bei den Zügen oder bei den Robotern?
Na, das kann stehen bleiben, das Ding. Früher, als ich noch jung war, gab es zum Beispiel Ampeln für Züge. Die gibt's nicht mehr. Der Zug hat ein GPS, der fährt dahin, ist vernetzt und bleibt dort stehen, wo es ihm die Zentrale sagt, was natürlich ein anderer Server ist. In der ganzen Kette ist kein Mensch und der Mensch macht Fehler. Damit ist der Zug ferngesteuert, das ist eine Vorschrift. Wenn der Zug über 200 fährt, dann muss er ganz ohne menschlichen Einfluss stehen bleiben können. Warum braucht man das wirklich? Wenn Züge miteinander sprechen können, dann können sie auch hintereinander fahren. Wenn ich jetzt auf der Autobahn fahre, habe ich tausende Autos, die hintereinander fahren, weil die Menschen interagieren. Wenn die Züge noch Dienstfahrplan machen, dann tut es nicht. Aber wenn die Züge miteinander sprechen, kann der eine Zug dem anderen nachfahren und dann kriege ich auf derselben Gleise mindestens 50 Mal so viele Züge unter.
Warum haben wir dann noch Lokführer?
Ja, wollte ich auch ertragen.
Warum haben wir dann noch das GDL-Problem gerade?
Ja, das ist, glaube ich, eher, dass die Menschen den Maschinen nicht so vertrauen. Ich würde mich in einem Zug ohne Lokführer wesentlich sicherer fühlen, ich selbst.
Aber jetzt mal wirklich gefragt, woran liegt es, dass wir sprechen ja lieber über autonome Autos, die ja noch schwieriger zu handeln sind, als über autonome Züge. Also das Thema scheint ja aktuell gar nicht besprochen.
Wenn Sie am Bahnhof, am Flughafen gehen zum Beispiel, sind sehr viele Züge ohne Fahrer. Ja? Und aus meiner Sicht sind die Bahnen eigentlich noch etwas hinten, aber der Zugführer hat halt nicht die Kontrolle. Die Kontrolle hat unser System.
Okay, auch in U-Bahnen und S-Bahnen und so?
Auch, ja.
Ja.
Aber die fahren nicht so schnell, da ist die Norm nicht so hoch, aber wir haben 55% aller Hochgeschwindigkeitszüge in Europa haben Kontrol- und Steuerungen drin.
Okay. Also das heißt, wenn ich nächstes Mal mit dem ICE nach, keine Ahnung, Berlin oder so fahre, muss ich hoffen, dass das mit dem nicht hackbar wirklich stimmt, dann läuft alles. Und ansonsten, der Lokführer ist nicht so wichtig, wenn der einschläft.
Genau.
Okay.
Jetzt gab es jetzt kürzlich eine Übernahmegeschichte. Sie haben eine andere Firma noch übernommen, jetzt Umsatz gehörig gesteigert und so weiter. Wo geht da der Weg noch hin für Kontron? Jetzt in der Fusion dann, also in der Übernahme?
Katec, ne?
Katec.
Wir werden uns auf 2 Milliarden steigern im Umsatz dieses Jahr. Nächstes Jahr hoffentlich noch mehr. Und Katec hat 2 Produkte, die uns interessieren. Katec ist ein Schlüsselspieler bei Elektromobility, macht also diese Voltcharger. Und diese Voltcharger, die es heute gibt, die sind aus meiner Sicht langweilig. Die richtig guten Voltcharger, die demnächst kommen von uns, werden auch vernetzt sein. Und ich gebe Ihnen ein tolles Beispiel. Es gibt sogenannte Anreiztabellen, also dynamisches Pricing. Die Strombörse sagt Ihnen, heute kostet der Strom 1 Euro pro Kilowattstunde, ein anderes Mal kriegen Sie 10 Cent zurück. Mit so einem System kann es Ihnen gelingen, dass Sie Ihr Auto laden und Geld dafür kriegen. Wenn der das richtig macht. Ja.
Aber dafür müssen ja Sie quasi als, das kenne ich ja, ich kenne ein bisschen die Strompreisproblematik. Also wenn jetzt ein Stadtwerk XY seinen eigenen Preis macht, da kriegt man dann schon das Kopfschütteln. Also würden Sie dann auch in dem Fall mit als Stromprovider auftreten, also selbst
wir
Strom
nicht
kaufen? Nein. Nein, das macht jemand anders.
Aber mein Kunde ist zum Beispiel VW.
Okay.
Elli, diese Tochter, die Dinge macht. Und die haben einen eigenen Stromvertrag mit BEZ. oder auf die Volvo oder einen eigenen. Also wir arbeiten da mit Partnern. Mhm. Ja. Und der wesentliche Schritt ist, die heutigen Volt-Charger anstecken und das war's. Ja, das ist langweilig. Aber wenn man die vernetzt, dann kann man sehr viel sparen. Man kann auch die Batterie extrem schonen. Das ist ja das teuerste Bauteil. Und chemische Batterie am besten betrieben, wenn sie öfters auch entladen wird, und zwischen 20% und 80% des Ladezustands. Mhm. Das kann man auch hier, wenn man es richtig macht, halt Batterielebensdauer verdoppeln, ja. Mhm. Und wenn Sie ein Elektroauto haben, kostet die Batterie nahezu die Hälfte des Autos.
Ja. Es ist so eine Übernahme natürlich eine sehr strategische Entscheidung. Wie nehmen Sie uns mal so ein bisschen mit, wie kommen Sie zu so einer Entscheidung? Also im Sinne von, Sie müssen ja sehr nach vorne schauen, ne? In die Zukunft, was wird wichtig an Technologien? Also wo holen Sie sich Inspiration? Wo strecken Sie die Fühler aus? Also Jeff Bezos wurde ja früher immer so ein bisschen so als, ist immer Tag 1 bei Amazon, ne? So ein bisschen sich selbst disruptieren, so in die Richtung. Also wie führen Sie das Unternehmen im Hinblick, okay, dass Sie sagen, das ist jetzt die richtige Entscheidung, diese Übernahme ist wichtig, wie lassen Sie sich beraten? Ich hoffe, Sie wissen ungefähr, worauf ich hinaus will mit diesen komplizierten Worten.
Canton agiert ganz anders als andere. Uns interessieren Visionen. Mhm. Wir haben die Karte gekauft, weil wir eben gedacht haben, mit diesen Volt-Chargern, die übrigens jetzt alle das Canton OS bekommen werden, also unser Betriebssystem, und der Vernetzung mit dynamischen Preisen und anderen Dingen. Ein Grüner kann zum Beispiel nur mit Photovoltaik sein Auto laden, also das misst dann den Strom. Das ist der entscheidende Punkt. Sehe ich eine Technologie, die interessant ist, wo wir glauben, da kommt was, dann schlagen wir zu. Wir lesen nicht die letzten 20 Bilanzen oder irgendwelche. Also Kaufleute sind bei Canton eher in der Minderzahl und haben auch nicht so viel zu sagen. Ja,
ja, da bin ich mal auf Ihrer Steuerbilanz.
Das Ingenieursherz hat das Sagen.
Aber dann als Elektronikdienstleister gucken Sie ja bestimmt auch oder lesen auch mal Zeitungen und so.
Ja.
Und wie sehen Sie so die aktuelle Entwicklung, was so die Regierung betreibt in Sachen Hightech ins Land zu holen, wie IBM oder TSMC, die Chipfabriken und einige andere Sachen? Finden Sie das okay, gut, dass wir so viel Geld dafür ausgeben? Oder würden Sie sagen, das hätten Sie anders gemacht?
Na, ich hätte das ganz sicher anders gemacht. Ich hätte es deutschen Unternehmen gegeben und nicht amerikanischen. Mhm. Ich habe selbst in meiner Vergangenheit 1986 noch Chips entwickelt, damals bei Infineon. Gab es noch gar nicht, hieß Siemens damals. Ja. Mhm. Und ich glaube, die Chipindustrie wurde schon eher auch durch politische Fehler in Europa kaputt gemacht. Aber so schnell sie kaputt gemacht ist, so schnell kann man die auch wieder aufbauen. Warum gebe ich das Geld in TSMC? Warum gebe ich es dem Intel? Warum gebe ich es nicht irgendwelchen tollen deutschen Firmen?
Also nicht Canton, aber anderen, oder?
Also ich würde auch gerne wieder mal...
Aber erhalten Sie es grundsätzlich jetzt, ob deutsche oder ausländische Firmen, so eine Subventionsstrategie, macht das Sinn in so einem, ja, in so einer kritischen Situation oder auch bei so einer kritischen Infrastruktur oder so einem wichtigen Ding wie Chips?
Wahrscheinlich wäre es besser, am Anfang weniger Steuern zu kassieren und dann weniger Subventionen zu machen. Dann hat man auch den freien Wettbewerb am Markt, dass derjenige überlebt, der auch ein gutes Produkt hat. Das ist meine Meinung. Mhm.
Und der Standort an sich aber noch, okay, ich weiß, Sie sind ja in vielen, vielen Ländern unterwegs, aber auch darüber schon mal nachgedacht? Oder es gibt ja so angeblich einige Tendenzen, Abwanderung, Deindustrialisierung ist immer ein großes Schlagwort. Sehen Sie das auch so kritisch oder was hören Sie aus Ihrem Umfeld? Sie kennen ja bestimmt auch ein paar Unternehmer in dem Bereich.
Ja, die trommeln natürlich, ja, man gehört zum Geschäft, sagt man. Mhm. Aber also wir haben eine Strategie, wir lieben Homeoffice.
Okay.
Mhm. Warum das? Bei Canton ist die Hälfte der Mitarbeiter im Homeoffice. Die Leute, wir haben die entsprechende Software zu messen, was die tun. Und die arbeiten mehr, als sie vorher gearbeitet haben. Weil sie halt nicht mehr im Stau stehen und weil sie dann arbeiten, wenn sie Lust haben. Wenn ich ein Softwareprogrammierer bin, ist das ganz egal, ob ich in der Nacht, in der Früh, in Lech am Arlberg oder am Kilimanjaro programmiere. Ja. Mhm. Es ist nur das Ergebnis entscheidend. Und darum, also unsere Ingenieure sind rund um die Welt. Und ich sage immer zu unseren Ingenieuren, du musst nicht zu uns kommen, wir kommen zu dir.
Nach Hause.
Also jeden entlegenen Ort, ja genau. Oder
aber was meinen Sie mit, also wie messen Sie das dann? Also wo was wird gemessen? Wird dann einfach das Ergebnis bemessen? Wird eine Zeit gemessen oder wie machen Sie das?
Die Programmiervorgänge selbst. Mhm. Also wenn der nur vom Computer sitzt und nichts eintippt und kein Code entsteht, dann merkt das meine Software.
Okay, dann gibt es auf die Finger.
Ich programmiere das alles im Kopf und dann wird es mit einem Mal niedergeschrieben.
Das wird vielleicht mit dem neuen Mask-Chip dann funktionieren.
Ja, genau. Ja, genau,
stimmt, ja.
Ja, KI ist ja auch so ein Thema.
Contron GPT.
Vermute ich auch ein großes Thema.
Contron GPT, oder was ist es dann?
Ja, der GPT ist bei uns nicht. Der ist ja wieder für Menschen gemacht. Aber ich selbst schwärme für KI. Wir haben auch schon 3 Produkte mit KI, das gibt. Und wenn man jetzt sieht, Maschinen brauchen andere künstliche Intelligenz, als das Menschen braucht. Mhm. Bei den Menschen verdient sich Nvidia dumm und dämlich mit ihren 500 Teraops-Systemen, also mit sehr hoher Rechenleistung. Das braucht man teilweise gar nicht. Wir arbeiten mit einem israelischen Halbleiterhersteller zusammen, der macht Multiplizierer mit 50 Teraops, also ein Zehntel von der Geschwindigkeit, die kosten aber deutlich weniger, verbrauchen nicht unendlich viel Strom, was auch, wenn das ein Fahrzeug ist oder so ein Thema ist. Ja, wir haben zum Beispiel eine Parkgarage entwickelt. Da gibt's keine Schranken, das erkennt an ihrem Gesicht, wer sie sind, und man bucht dann von ihrer Kreditkarte ab.
Aber ja. Okay. Und das ist, müssen Sie jetzt das alles nochmal überprüfen wegen AI Act oder läuft das?
Das System ist schon im Einsatz.
Ja, ja, gut, aber die Regeln ändern sich.
Das ist ja nur ein Datenschutzproblem.
Ja, okay.
Ja.
Außerdem sind das vermutlich Mitarbeiter in einem Parkhaus für eine Firma XY oder so, oder? Oder was ist das dann?
Na, das können Mitarbeiter sein, aber es können auch registrierte Personen sein. Mhm. Wenn Sie natürlich Ihre Kreditkarte dort nicht hinterlegt haben, dann werden Sie damit auf herkömmliche Zahlungen
der Kennzeichen oder
machen müssen, genau.
Das sind dann diese Anwendungsfälle spezialisiert auf Firmen, auf ein Fachgebiet, was man dann vermutlich die KI auch direkt in den Chip pressen kann, oder?
Nein, die KI ist nur der Chip ist ein Multiplizierer, da ist keine Software drin. Mhm. Die Software ist außenrum und die Software ist unsere Wertschöpfung.
Okay.
Also wir können selbst neuronale Netze programmieren, allerdings nicht in dem Umfang wie der ChatGPT, wo tausende Softwareingenieure ein Jahr lang arbeiten, sondern so ein Parkhaus oder andere Lösung von uns ist dann zum Beispiel den Dreck auf IKEA-Möbeln erkennen, als sie gerade gefertigt werden. Sowas ist in 2 Monaten programmiert von 2-3 Leuten.
Oh. Tja,
das sind halt die Anwendungen, die wir machen. Die kosten jetzt nicht enorm viel, sind aber in der Industrie sehr hilfreich. Wenn wir jetzt erst bei Halbleiter waren, wenn ich ein AUI, also so ein System habe, um zu prüfen, ob die gut verlötet sind, also optische Inspektion, dann muss ich dem, wenn das nicht KI ist, muss ich dem eingeben, wie denn das ausschauen soll. Und wenn irgendein unvorhergesehener Fehler ist, dann haben wir einen Fehler. Mit der künstlichen Intelligenz, die vergleicht es und lernt, was andere Fehler auch geben kann. So kriege ich eigentlich eine Null-Fehler-Strategie hin. Mhm. Also KI bringt uns wesentlich näher an Null-Fehler an als ein normales AUI.
Okay. Mhm. Ja, ist interessant.
Ja, wie schauen Sie insgesamt so auf, vielleicht so langsam Richtung Schluss, den Standort Deutschland, was so Innovationsfähigkeit angeht? Läuft oder viel Luft nach oben?
Ja, ich kann aus meiner Historie betrachten. Ich habe auch sehr viel mit China zu tun oder mit USA, andere Regionen. Ich bin dort auch oft und ich glaube, gerade in Technik sind wir Deutschen gar nicht so schlecht im Vergleich. Ja, Wenn ich jetzt Amerika nehme, dann gibt es auf einen Ingenieur 7 Rechtsanwälte. In Deutschland ist das umgekehrt. Ja. Also vom Wissen her haben wir gute Chancen. Und ich sehe das auch als Kanton. Wir können mit Entwicklungskosten, weil wir eben gute Ingenieure haben, chinesische Firmen besiegen. Und amerikanische sowieso.
Sowas also, wollen wir doch mal hören.
Ja, also auf Deutsch, die Chinesen kommen an Kontron nicht vorbei, oder?
Nein. Okay. Wir besiegen die Chinesen. Advantech ist Nummer 2 am Markt.
Ah, das ist doch
mal endlich eine... mal Optimismus hier. Sehr gut, so wollen wir das haben.
Ein Schlusswort am Ende, das ist doch toll.
Vielen Dank, Hannes Niederhauser. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Schönen Tag noch.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.